sagen, die wollten, dass wir das aufnehmen, damit ich üben kann zu Hause. Das nächste Mal den Schneider.
Ja.
Das nächste Mal.
Es ist im Chor, klingt es nicht sehr gut auf der Aufnahme. Ich habe es nämlich einmal aufgenommen gehabt und es klingt, man versteht es fast nicht.
Es gibt nur ersten Tage in Internet, auf der Internetseite.
Drei gibt es, die ersten drei.
Die ersten drei?
Ja.
Ich habe nur ersten Tage
gehört. Es müsste.
Also in der Aufnahme sind drei Tage.
Es müssten drei sein, ja, es müssten drei sein. Die anderen, so, die bin ich noch nicht gekommen. Das sollte ich jetzt einmal machen.
Da kann man besser üben.
Ja, ja.
Der 10. Tag, der ist so holprig.
Der ist noch holprig, ja. Aber es geht jetzt, der 6. geht schon besser. Da ist nur mehr ein bisschen so. Der ist aber der schwierigste eigentlich. Und den 7. sind wir halt noch nicht gewohnt. Und ich würde den aber ganz gern eben jetzt immer dazu nehmen, weil sonst haben wir. Alle anderen haben wir schon so viele Semester intus und der 7. wird dann nicht mehr ein Semester praktisch. Ich meine, wir werden dann vielleicht weitergehen mit der zweiten Schöpfungsgeschichte, da können wir ja das trotzdem noch wiederholen, aber das bietet sich jetzt fast an. Schauen wir uns ein bisschen jetzt die Buchstaben an. Also wie gesagt, die Buchstaben jetzt, bitte, ist schon eingeschaltet. Ja, es läuft. Es läuft. Ja, beide laufen. Es ist nicht zufällig, dass wir die Buchstaben jetzt behandeln am 6. Schöpfungstag mit den Menschen, weil in dem Alphabet eben der ganze Mensch drinnen steckt. Der soll sich ausdrücken drinnen. Und es stecken, haben wir auch gesehen, drinnen die ganzen Tierkreiskräfte und die Planetenkräfte. Also es gibt zur Erinnerung nur, es gibt erstens einmal die drei Mütter. Die drei Mütter, das ist das Aleph, der erste. Aleph ist nicht wirklich unser A, sondern es ist, wie man gesagt, so ein Stimmansatz. Also wenn man so als Worte trennt, dann ist es ein neuer Stimmansatz. Also wenn man es nicht in einen durchspricht, sondern einen neuen Ansatz macht. Wir haben im Deutschen, schreibt man das zumindest nicht. Wir sagen vereisen oder verreisen. Da machen wir eine Unterbrechung, nicht wahr? Also die Scheiben vereisen im Winter und wenn es Winter ist, wollen wir lieber in den Süden verreisen zum Beispiel. Also, und dieser neue Ansatz, das wird eigentlich durch das Aleph angedeutet, wird aber auch sehr stark dann verwendet, um zu vokalisieren. Das heißt, es kann dann dieses Aleph verschiedene Vokallaute annehmen. Das wird dann durch diese Punktierung angedeutet, die darunter ist. Also das findet ihr auch hier darunter, also zum Beispiel zwei Punkte nebeneinander, ein E, oder wenn es so ein Dreieck ist bei Elohim, dann ist es ein E eigentlich, oder fast genauer noch ein E, so eben so eine Verbindung. Also da gibt es verschiedene, und zudem wird es oft verwendet, also das heißt, wo das Aleph steht, wird es oft dann als Vokal gesprochen, aber welcher hängt denn von den Punktierungen ab? Dieses Aleph entspricht zugleich dem Luftelement und das Luftelement ist entstanden auf einer Entwicklung, die eben unserer Erdentwicklung vorausgegangen ist. Also zur Erklärung, Steiner schildert, wie unsere Erdenwelt im Grunde die vierte Inkarnation unseres, wenn man will, Planetensystems oder unseres ganzen Kosmos, wenn man so will, stellt das die vierte Inkarnation dar in einer gewissen Weise. Ich glaube, ich habe das erst letzte Mal erwähnt, es ist im Grunde nähert sich in einer gewissen Weise die Naturwissenschaft auch an solche Vorstellungen. Mit dem Bild, mit dem Urknall zum Beispiel, wo das ja irgendwo aus dem Nichts entstanden ist. Nichts halt im äußeren Sinn, das wäre auch richtig, es kommt aus dem Geistigen heraus. Und manche spekulieren, aber davor hat es schon mal einen Kosmos gegeben und der stürzt irgendwann, verschwindet wieder und dann entsteht ein neuer. Also das ist in der Naturwissenschaft durchaus auch drinnen. Und diese Entwicklung der Erde sozusagen beinhaltet aber mit die ganze Entwicklung des ganzen Kosmos, der gehört dazu. Der ganze Kosmos. Also es ist nicht nur, dass innerhalb des gegebenen Kosmos halt unser Planetensystem auftaucht und verschwindet, sondern wirklich der ganze Kosmos verschwindet. entsteht, verschwindet. Und da blicken wir eben auf insgesamt 4 solche Stufen zurück. Unsere jetzige Entwicklung ist eben die 4. Vorangegangen ist der sogenannte alte Mond, wie es Steiner nennt. Diese Entwicklung des alten Mond, ja, und diese 3 Mütter, also 3 Buchstaben gibt es, das Aleph, das Mem und das Shin, das wir heute noch kennenlernen werden, das steht noch nicht dort. Diese 3 Mütter deuten auf diese 3 vorhergehenden Entwicklungsstufen hin. Sie heißen eben deswegen Mütter, weil da Entwicklungen passiert sind, deren Früchte wir jetzt in unserer 4. Periode, also in der Erdentwicklung, mitnehmen. Und auch diese Mütter, Goethe erwähnt sie zum Beispiel im Faust auch, da muss der Faust im 2. Teil zu den Müttern hinuntersteigen. Also da sind wichtige Dinge vorbereitet worden. Eben zum Beispiel die Elemente sind vorbereitet worden. Das Luftelement ist vorbereitet worden auf der sogenannten alten Sonne. Die ist dem alten Mond, liegt noch vor dem alten Mond. Also wir haben Erde, alter Mond, alte Sonne, das Luftelement und dieses Shin, das noch kommt, bezieht sich auf den sogenannten alten Saturn. Ich würde jetzt zu weit führen, woher diese Namen kommen. Es ist ja nicht unser Saturn, aber es hat einen gewissen Zusammenhang. Zum Beispiel den, dass dieser ganze Saturn dann so eine Größenordnung hatte wie unsere heutige Saturnbahn in etwa. Aber das ist auch sehr relativ, weil es damals im Prinzip den Raum noch nicht gab. Also das heißt, man zumindest im äußeren Sinn noch nicht gab. Man kann höchstens von einem Seelenraum sprechen. Was anderes gibt es noch nicht. Einen äußeren Raum gibt es zunächst noch nicht. Außer kurz in einer späten Phase der Entwicklung, wo ein bisschen Vorgriff auf das Weitere ist. Also die Entwicklungen laufen nämlich immer so, jede dieser planetarischen oder kosmischen Inkarnationen entwickeln etwas Neues, wiederholen aber auch etwas Altes. Also beim alten Saturn, wo der Anfang ist, können wir es zumindest nicht wissen, da wird nichts wiederholt, da fängt es wirklich ganz von vorne an. Also das wäre wirklich der Urbeginn. Und zwar im tiefsten Sinne wäre das der Urbeginn, weil da geht nichts von einer anderen Entwicklung hinein. Das heißt, es hat kein Karma, kein Schicksal, keine Vorbedeutung und trotzdem kann es aber andere Entwicklungen schon gegeben haben. Schon ist auch wieder sehr schlecht ausgedrückt, weil die Zeit gibt es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Zeit zu dem Zeitpunkt, wie sage ich das? Mit dem Saturn kommt die Zeit, also dort erst fängt es an, dass es sinnvoll ist, irgendwie von der Zeit zu sprechen. Und trotzdem hat es mit absoluter Sicherheit, abseits davon, auch schon Entwicklungen gegeben, die aber vollständig abgeschlossen sind. Das heißt, von denen geht nichts hinüber dann in diese Saturnentwicklung. Dort fängt was Neues an. Das Einzige, was man sagen könnte, hinübergeht, sind geistige Wesenheiten. Zum Beispiel die Elohim sind auf der Stufe, wenn sie im alten Saturn sind, sind sie auf einer Stufe wie unsere Engelwesenheiten jetzt. Also eine Stufe über den Menschen. Da kommen sie schon als Wesenheiten dieser Gattung hin. Das heißt, sie haben ihre Ich-Entwicklung, ihre Menschheitsentwicklung, wenn man so will, schon hinter sich. Aber in einer Entwicklung, auf die wir nicht zurückblicken können, die völlig abseits liegt und wo kein Schicksal, keine Vorbedingungen herüberkommen. Während da unsere ganze Erdentwicklung abhängig ist von dem, was seit dem Saturn alles passiert ist. Das prägt unsere Entwicklung, bedeutet Schicksal, Weltenschicksal für unsere Erdentwicklung. Und so eine planetarische oder kosmische Entwicklungskette geht immer über 7 Stufen. Und nach 7 Stufen ist sie abgeschlossen. Was dabei passiert ist, dass die geistigen Wesenheiten, die darin tätig sind, sich weiterentwickelt haben. Und dann ist diese Entwicklung abgeschlossen und dann passiert etwas völlig Neues, dass eben kein Schicksal mehr von dem mitnimmt. Das heißt, alle diese Hierarchien, die da beteiligt sind, nehmen kein Schicksal mit hinüber. Sie sind dann völlig frei, etwas Neues zu beginnen. Das heißt, der Impuls der absoluten Freiheit steht am Anfang, dort, wo der Saturn beginnt. Und er wird wieder eintreten, wenn 7 Stufen vorbei sind. Also wenn jetzt die Erdentwicklung ist die 4., dann kommt eine 5., 6., 7., dann ist es vollendet und dann beginnt etwas völlig Neues. Dann entsteht eine Welt mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel. Also wenn ich denke, heute, wenn wir finden, wenn wir es vergleichen wollen mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild, also da ist von mir der Urknall oder wie immer man sich das denkt, sind von Anfang an aber sind bestimmte Naturgesetze vorhanden. Also bevor eigentlich noch irgendwas passiert, sind die Naturgesetze da. Das heißt, es ist schon eine sehr komplexe Ordnung da, die dann das ganze Geschehen bestimmt und wesentlich mitbestimmt. Bis auf die physische Ebene und also, weiß ich nicht, Schwerkraftgesetze und das alles mögliche, Elektrizität, elektrische Gesetze, das alles. Also wie unsere Naturgesetze sind, das ist bestimmt durch die Entwicklungen, die vorangegangen sind. Saturn, alte Sonne, alter Mond und das Ergebnis, namentlich am alten Mond, wurden im Wesentlichen die Naturgesetze, so wie wir sie jetzt haben, ausgearbeitet. Die sind eine Frucht dieser alten Mondentwicklung. Auf dem alten Mond gab es eine solche Naturordnung, wie wir sie heute haben, gab es noch nicht. Das heißt, die Welt muss ja ganz anders ausgeschaut haben. Unsere ganzen Naturgesetze wären damals nicht gültig gewesen. Also das heißt, den Kosmos, der da gewesen ist, muss man sich ganz anders vorstellen als unseren. Also es dauert lange, bis sowas entsteht. Und das ist ja auch heute für die Naturwissenschaft die große Rätselfrage, wieso sind die Naturgesetze gerade so, wie sie sind? Namentlich, warum sind die Naturkonstanten so, wie sie sind? Weil sie sind nämlich ganz interessanterweise so aufeinander abgestimmt, dass zum Beispiel biologisches Leben auf Erden möglich ist. Was höchst unwahrscheinlich ist, wenn nur um ein Zehntel Promille eine dieser Naturkonstanten anders wäre, gäbe es eine ganz eintönige Welt. Dann wird die Welt nur aus Wasserstoff, Gas bestehen und aus. Ende. Also es wäre eine Welt, in der sich äußerlich nicht sehr viel gestalten könnte. Also das ist ganz präzise abgestimmt, dass jetzt wäre in unserer Erdentwicklung so eine reich gestaltete äußere physische Welt entstehen kann. Das bedeutet Erdentwicklung. Also dass die ganzen Naturgesetze so abgestimmt sind, dass eine reiche äußere Welt entstehen kann. Die alte Mondenwelt zum Beispiel war im äußeren physischen Sinn nicht reich gestaltet. Im seelischen, im ätherischen ja, aber eigentlich äußerlich im physischen eine sehr simple Welt. Also der hätte man nicht angesehen, was da dahinter an Seelischem und so weiter da ist. Aber jetzt bei der Erdentwicklung tritt das ins Äußere. Also das heißt, diese drei Mütter mussten vorangehen, damit das überhaupt erst herausgekommen ist. Und bei der nächstfolgenden Entwicklung, beim neuen Jupiter, wird es wieder ganz anders ausschauen. Da wird äußerlich physisch das bereits sich wieder sehr stark zurückziehen. Also da wird äußerlich die Welt viel weniger reich ausgestaltet erscheinen. Es wird sich wieder viel mehr in etwas Ätherisches zunächst zurückziehen. Das gilt für die ganze Welt.
Und der Mensch wahrscheinlich auch.
Der Mensch auch. Der Mensch auch, ja. Der Mensch auch. Das heißt, wir werden nicht in einer solchen physischen Körperlichkeit herumlaufen wie jetzt. Das wird schon beginnen während unserer Erdentwicklung. Also da wird es lange noch die Erde in physischer Gestalt geben, werden wir darauf nicht mehr herumspazieren. Äußerlich wird es ganz unauffällig sein, es werden halt einfach irgendwann immer weniger Menschen sein und irgendwann wird es uns halt physisch nicht mehr geben auf Erden. Das heißt, dann wird es gibt dann keinen Forscher, der das sagen könnte, aber von mir aus irgendeiner, der aus dem Kosmos landet, wie auch immer, wird dann sagen, die Menschen sind ausgestorben. Das wird mit Sicherheit passieren und relativ bald.
Aber schon drum.
Das ist richtig, ja. Der Punkt ist der wesentliche Punkt und das ist das, was uns ein bisschen in Stress bringt. Wir müssen bis dahin so weit sein, dass wir unsere weitere Entwicklung, unsere eigenständige Entwicklung dann in einem ätherischen Leib fortsetzen können. Im Moment können wir das noch nicht. Wir brauchen heute noch die Auseinandersetzung mit der physischen Welt, um uns weiterzuentwickeln, nämlich um unser Ich weiterzuentwickeln. Unser Ich in der Art, wie wir es als unverwechselbares menschliches Ich haben, ist es entstanden aus der Auseinandersetzung und der Gegenüberstellung in der physischen Welt. Das ist ganz wichtig. Und in einer Art, wie das kein anderes Wesen durchgemacht hat. Es gibt die Hierarchien, über uns haben alle einmal ein Ich entwickelt. Manche wie die Elohim sind so hoch, dass sie es jetzt während der Erdentwicklung sogar hinopfern konnten, aber alle haben das durchgemacht. Aber alle unter ganz anderen Bedingungen und daher ist das Ich der Elohim zum Beispiel anderer Art als unser menschliches Ich. Trotzdem wir es eigentlich von innen als Gabe bekommen haben, aber was wir daraus machen, wird etwas ganz anderes. Und vor allem nämlich diese Freiheit, die wir entwickeln können, diese große Freiheit, diese Unabhängigkeit, uns selbst gegen die ganze geistige Welt im Grunde stellen zu können. Das ist ein völlig neues Prinzip, das eintaucht. Also das ist etwas, was wirklich, wo wir nämlich jetzt mitten schon in unserer Entwicklung etwas von dem hineinnehmen, was da war am Anfang der Saturnentwicklung, wo wir gesagt haben, das ist ein Beginn, ein Neubeginn, der kein Karma, kein Schicksal, nichts mitnimmt, sondern wo ein völliger neuer, freier Beginn ist. Das heißt, wo man sagen kann, da ist wirklich äußerlich nichts da, kein Schicksal da, keine Vorbedingungen, da kann eine ganz neue Welt entstehen. Und etwas von dem haben wir in unserem Ich drinnen. Das heißt, unser Ich hat etwas von dem und das hat keine der Hierarchien über uns. Hat diese Art des Ich, diese vollkommene Freiheit. Also wir haben daher in gewissem Sinne eine sehr starke Verbindung zu diesem alten Saturn hin, zu diesem Shin, nenne ich jetzt, weil es endlich von mir aufzeichnen. Das Shin. Ungefähr so. Und dann ist ein Punkt darüber. Das Punkt kann entweder rechts sein, dann ist es wirklich das Shin, oder er kann links sein, dann ist es Sinn, dann wird es als S gesprochen. Es kann also als She oder als S gesprochen werden. Und dieses Shin, das ist das Feuerelement. Das ist das, was den alten Saturn repräsentiert, diesen alten Saturnzustand. Das sieht man schlecht, ja.
Genau, das ist ja gut. Immer das eure Wasch.
So. Feuer. Feuer. Das ist schon auch beim ersten Wort Bereshit. Bereshit. Bereshit.
Also ganz, ganz, ganz am Anfang. Bereshit.
Also da der vierte Buchstabe von rechts. Und Buh fängt es an, dann R, das Resh, R. Dann das Alef ist eigentlich nur so der Punkt dabei. Parajit. Parajit. Mhm,
Das Buchstaben?
Das Alef, ja genau. Das Alef, das ist eigentlich nur so eine gewisse Unterbrechung. Das wird als E gesprochen. So als Parajit. Parajit. Parajit.
Das ist ein Ansatzlaut drinnen, gell?
Ja, bei der Schicht, ja.
Genau.
Ja.
Dann hört es ein bisschen auf und dann geht es weiter.
Ja,
bei der Schicht.
Bei der Schicht.
Aber du sprichst das wie George, wie J aus. Sch,
ja, Sch, ja.
Nicht Sch,
na,
Sch, sondern J.
Ja, Bereshit, ja. Bereshit, ja. Es ist relativ stimmhaft. Sch. Sch, ja, genau. Bereshit. Also da ist dieses Saturnfeuer drinnen und das ist ganz wesentlich. Also da ist in diesem Saturnfeuer, das wir dann mit letztlich in unser Ich hineinnehmen, da liegt die Wurzel dieser Freiheit. Also wir nehmen etwas mit von dem, was ganz am Anfang steht, von dieser Freiheit, die ganz am Anfang steht. Von dem nehmen wir etwas hinein. Und das heißt, im Grunde, wenn wir schöpferisch tätig sind, wenn wir wirklich im Künstlerischen, im Sozialen, wo auch immer, wenn man wirklich, also im Moralischen zum Beispiel, also Steiner spricht so oft von der moralischen Intuition, also es geht halt nicht mehr, dass man nur irgendwelche Regeln sich hält, das tut man nicht und das ist gut und das ist böse. Man muss eigentlich kreativ in einer bestimmten Situation drauf kommen, was soll ich tun, was ist das Richtige. Es, also mit Regeln, die angepasst sind, ganzen Volksgruppen oder so wie das früher war, das funktioniert nicht, oder bestimmten Klassen oder Spenden oder so irgendwo, wo man halt gewisse Regeln dann gefunden hat, durchaus zunächst einmal mit Recht, aber das alleine funktioniert heute nicht mehr, jetzt schon nicht mehr, in Wahrheit. Ich meine, der Nebeneffekt ist dann, dass so viele sagen, pfeife voll, also ich mache, was ich will. Nur, ob das wirklich aus dem Ich ist, ist eben die Frage. Das ist meistens aus dem Ego und das ist ein großer Unterschied. Das Ego ist eben gerade nicht das Ich, sondern das kommt aus den Mühlen, die wir haben. Also namentlich der Astralleib ist es dann. Nicht wahr? Der tätig ist und der Astralleib ist der geborene Egoist und muss es sein. Weil was ist der Astralleib? Der Astralleib ist ein Ausschnitt oder etwas Herausgenommenes aus dieser ganzen Seelenwelt. Wir haben ja davon gesprochen, im Grunde spielt sich die Schöpfungsgeschichte in der Seelenwelt ab. Das heißt, was hier geschildert wird, ist, wie sich diese ganze, das insgesamt der Seelenwelt entwickelt. Und wenn sich jetzt etwas heraussondert, ist das bereits ein Prozess des Egoismus. Jede Absonderung daraus ist ein Prozess des Egoismus, der aber notwendig ist. Weil sonst würde eben eine große Astralwelt, eine große kosmische Seelenwelt da sein, aber es könnte sich nichts Einzelnes bilden. Also das heißt, es ist nicht nur böse zu betrachten, jetzt sagt, pfui, Egoismus böse, aber es heißt, ich trenne mich von dem Rest der Seelenwelt, stehe nicht mehr in unmittelbarem Austausch damit, grenze mich sozusagen ab. Und viele der Schilderungen, die da drinnen stehen, beruhen darauf, diese Abgrenzung nach und nach zu schildern. Schon die Gliederung in die Planetensphären, also beim zweiten Tag geschildert wird, die Feste, die am Himmel gebildet wird. Wo wir aber davon gesprochen haben, eigentlich ist das nur der Anfang davon, es geht in Wahrheit weiter, dass sich einzelne Planetensphären bilden. Das heißt, es bilden sich Bereiche, die seelisch immer enger, 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 enger werden. Und die engste Welt ist zunächst einmal die Erdenwelt. Die ist als solches schon, dass die Erdenwelt ist als solches schon ein ziemlich konzentrierter Egoismus, könnte man sagen. Und jetzt setzt sich aber der Prozess dann noch weiter fort, indem sich die einzelnen Astralleiber zunächst der Tiere herausbilden, da ist also von den Tieren die Rede, von den Tieren jedes nach seiner Art, immer wo da steht Lemineu, was so oft kommt, jedes Tier nach seiner Art. Das heißt, da werden bestimmt geartete Astralleiber ausgebildet, um das geht es eigentlich. Und jeder dieser Astralleiber ist überhaupt erstens einmal eine sehr starke Einseitigkeit und er ist sehr relativ stark abgegrenzt vom restlichen seelischen Kosmos. Sonst könnte sie eben nichts Eigenständiges bilden. Und bei Menschen ist es dann so, dass der Astralleib des Menschen noch stärker sich absondert von dem ganzen Seelenkosmos, allerdings im Vergleich zum Tier vielseitiger ist. Das heißt, er hat ein relativ ausgewogenes, kleines Abbild des ganzen großen seelischen Kosmos. Aber trotzdem, er ist getrennt davon. Sehr stark zumindest getrennt davon. Und diese, also aus dem entspringt der Egoismus, und wenn es zu weit geht, wenn es sich in dem verhärtet, dann besteht wirklich also die Gefahr, dass wir uns ganz von dem seelischen Kosmos, das heißt von der Astralwelt, abschnüren. Dann würde das passieren, was namentlich die Widersachermächte gerne haben, namentlich auch die arimanischen Mächte gerne haben würden, dass wir eigentlich so eine kleine eigene Welt, jeder für sich eine eigene kleine Welt bildet, die dann den Zusammenhang völlig verliert mit dem Kosmos und dann in eine ganz andere Entwicklung gehen würde. Also das heißt, wie wenn da ein Bruchstück herausfallen würde. Das wäre auch etwas, was dann verloren wäre für die ganze kosmische Entwicklung. Und wir sind ein wesentlicher Teil dieser ganzen kosmischen Entwicklung. Das heißt, es würde sowohl der ganze Kosmos etwas verlieren und wir würden in eine sehr, aber in eine sehr enge, sehr, sehr kleine Welt, kleine Seelenwelt hineingehen, die dann sozusagen uns gehört, aber in Wahrheit auch nicht uns, weil dann dort die Widersachermächte sich breit machen würden. Also das, in diese Gefahr gehen wir immer mehr. Also das ist nicht das Ich. Das Ich ist das, was jetzt eintaucht in diesen abgesonderten Astralleib und da drinnen schöpferisch tätig wird und etwas ganz Neues da hineinschafft. So neu wie das, was im Großen am Anfang des Saturn, des alten Saturn begonnen hat. Mit jeder schöpferischen Tat, die wir tun, ist etwas von diesem Anfang drinnen. Also es ist wirklich ein Uranfang. Jedes Mal ein Uranfang. Und jetzt denken wir an die Worte des Johannes-Evangeliums, was heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort und so weiter. So ist das die ersten Zeilen vom Johannes-Evangelium. Womit auf den Christus gedeutet wird, auf das Christus, große kosmische Christus-Ich. Was heißt das? Das heißt eigentlich, unser kleines Ich hat die nächste Verwandtschaft, nämlich mit diesem Christus-Ich. Das, also die Trinität, und zu der der Christus gehört, das schaffende Wort, was über den ganzen Hierarchien steht, das hat ein Ich-Prinzip oder was Höheres eigentlich sogar, aber irgendwie das makrokosmische Ich, wenn man so will. Was aber im Kleinen vergleichbar ist in gewisser Weise mit unserem menschlichen Ich. Und das hat keine der Hierarchien dazwischen. Das muss man einmal bedenken. Nicht einmal die Cherubim und Seraphim, die ganz, ganz hoch oben sitzen, haben diese Art des Ich drinnen. Also wir haben etwas, was wirklich mit der höchsten Schöpfungsquelle etwas gemeinsam hat. Natürlich winzigst klein. Und im Moment können wir eh nicht viel mehr tun, als unseren kleinen Kosmos, das heißt unseren Astralleib, schöpferisch umgestalten. Das ist das Erste, was wir können. Und wenn wir das wirklich tun, dann eignen wir uns das an, was wir das höhere Selbst oder auch das Geist selbst nennen. Das entsteht durch diese schöpferische Umarbeitung des Astralleibes. Und diese Umarbeitung, es ist eigentlich das Wort Umarbeitung falsch, weil unter Umarbeitung stellen wir uns vor, ich habe nie was verändern lassen und das wird ummodellieren. Das ist noch zu wenig. Ich schaffe was Neues drinnen. Also sie wird reicher und reicher, diese Astralwelt. Diese kleine in meinem Astralleib, das heißt, das schaffe ich wirklich aus dem Nichts heraus völlig neue seelische Kräfte. Völlig neue astrale Kräfte, die es noch nie in der Form gab, im ganzen Kosmos nicht. Also die Umwandlung des Vorhandenen ist höchstens eine Vorbereitung dazu. Mit dem fangen wir an. Wir fangen einmal an, unser gegebenen Astralleib zu verändern. Damit fängt es an, aber das führt noch nicht zum Geist selbst. Da ist noch nicht das Ich ganz bewusst drinnen tätig.
Und wie schafft man das Neue?
Wie man
den neuen Astralleib?
Wie man den neuen, naja, wenn man wirklich aus der Freiheit heraus, und wir sind eigentlich jetzt erst in unserer Zeit, kommen langsam hinein, wirklich völlig, zum Beispiel in der moralischen Intuition, völlig aus der Freiheit heraus, ganz kreativ sozusagen zu handeln. Aus dem, nicht weil man es gelernt hat so, oder weil man so erzogen wurde, sondern ganz spontan aus dem Ich heraus, wo man sich einlässt, völlig auf das Nichts im Grunde. Auch im Künstlerischen, ich sage nicht, ich lerne zwar an den alten Meistern, aber irgendwann sage ich so, vergesst das alles, jetzt lasse ich mich darauf ein, ganz auf die Lehre und mache was Neues. Und dann kommen Kräfte aus der geistigen Welt, aber also da strömt schon was herein, aber mit dem mache ich eben jetzt ganz was Neues. Da, wenn ich nämlich aus dem Ich tätig bin, habe ich im Prinzip, wenn ich schöpferisch geistig tätig bin, heißt das eigentlich immer, die ganze geistige Welt ist tätig, in Wahrheit, aber auf individuelle, einzigartige Weise. Das heißt, dahinter steht die ganze Schöpferkraft, die auch unseren Kosmos hervorgebracht hat. Die Frage ist, wie viel ich halt schon hereinholen kann davon. Aber potenziell ist eigentlich mir die ganze Schöpferkraft des Kosmos, die den Kosmos überhaupt geschaffen hat, ist mir zugänglich dabei. Und hinter der steckt insbesondere der Christus, weil der Christus ist eigentlich der Tätige bei der Schöpfung war. Der Vater steht so als im Hintergrund eigentlich, zwar ist das Tragende irgendwo, aber der offenbart sich eigentlich gar nicht. Also der bleibt im Grunde rein im Geistigen drinnen. Der ist im Grunde gar nicht fassbar, aber er gibt aber dem Ganzen, wie soll ich sagen, Substanz dann der Schöpfung. Aber wer tätig, wirklich gestaltend tätig ist, ist im Grunde der Christus. Der ist es eigentlich. Also das, was die Inder mit einem sehr schönen Wort eben genannt haben, den Vishwakarman, den Alltäter. Das heißt wörtlich übersetzt, also Karma, da steht Schicksal drinnen. Das Wort Schicksal hat aber mit Tun, mit Taten zu tun, von dem her kommt es. Und Vishwa heißt so viel wie All, also der Alltäter. Das steckt dahinter. Und dieses Bild, dass sich der Christus eben auf Erden verkörpert, inkarniert zur Zeitenwende, das ist eigentlich nur eine Wegbereitung für das, was in einer gewissen Weise aber für jeden Menschen da ist. Darum heißt er dann später nicht ich, sondern der Christus in mir. Es ist kein Unterschied, es ist nur die Frage, wie viel davon ich bereits hereinholen kann, viel oder wenig. Das ist damit gemeint, und das hat natürlich dann sehr wenig zu tun mit dem Christusbegriff, wie man jetzt durch die Kirche oder so hört. Das ist, da findet man gerade von den wesentlichsten Teilen nichts drinnen, richtig. Also das heißt, was Steiner mit dem Christentum beschreibt, das hat mit den Konfessionen im Grunde überhaupt nichts zu tun. Daher gibt es auch in Wahrheit auch keinen Konflikt mit irgendwelchen Konfessionen, weil das weit darüber steht. Egal über welche.
Ich hätte eine Frage.
Ja.
Wenn man da jetzt bei dieser moralischen Intuition und die Lehre, und jetzt schaffe ich, die Kräfte, die ich hereinhole, ist es vielleicht so in der Art, dass ich zum Beispiel die Kräfte der Geduld, dass ich, wenn ich für mein Vorhaben, für das, was ich schöpferisch hervorbringen möchte, dazu Geduld zum Beispiel brauche, und diese wird mir geliefert, wenn ich offener Kanal dafür bin, und dann, um dann mit dieser Geduld etwas Neues zu schaffen. Ist es so
es kommt schon mit, aber die Geduld muss ich mir fast eigentlich vorher erarbeiten, damit das überhaupt passieren kann. Dadurch bereite ich das vor. Das heißt, bevor überhaupt das möglich wird, dass jetzt spontan in einer Situation so was, ein ganz schöpferisch neuer Impuls kommt, muss ich das vorbereiten. Das fängt sehr tief innerlich an der Arbeit an mir selbst an. Da muss schon viel vorbereitet sein, bevor ich dann zum Beispiel im Sozialen oder im Künstlerischen den Impuls hineinbringen kann. Weil,
diese Geduld zu entwickeln, zum Beispiel, die notwendig ist, auch die Ruhe zu haben, warten zu können, auch in einer vielleicht sehr, sehr dringenden Situation. Oft ist es auch da notwendig. Selbst wenn das Haus da ändert, was, aber wenn ich sofort losrenne und wir verrückt Händel herumrennen, dann werde ich wahrscheinlich nichts zusammenbringen. Unter Umständen muss ich einmal eine Minute oder 30 Sekunden oder was, mir einmal umschauen, was, wo brennt es eigentlich, wo ist ein Ausweg, wo sind Leute in Gefahr und so weiter. Also ich brauche vielleicht sogar in einer solchen Situation, wo Panik sich breit macht, die Ruhe, die Zeit mir zu nehmen, die Situation zu überschauen, bevor ich handle. Und das ist ja nicht leicht. Das ist ja nicht leicht. Also das heißt, das sind Dinge, die dann wirklich viele, viele Jahre, vielleicht sogar viele Inkarnationen unter Umständen brauchen, um das vorzubereiten. Und dann geht der Impuls weiter, dass ich damit auch in der Welt wirklich tätig sein kann, unmittelbar. Also es ist nicht so, geht nicht so schnell. Aber es ist immer natürlich etwas, was beginnt immer mehr in die Welt überzufließen, sagen wir mal so. Also diese Tätigkeit des Ich bedeutet ein, die Welt grundsätzlich einmal bereichern. Also das fängt eben an, einmal mit der eigenen Astralwelt, aber dann geht es immer mehr darüber hinaus. Also es ist wie ein Gefäß, das immer mehr überfließt. Also je mehr das schöpferisch tätig ist, desto mehr kommt einfach Neues in die Welt hinein, was noch nicht da war. Und das fließt über. Also das ist in dem Sinn genau das Gegenteil des Egoismus. Der Egoismus ist der was herausnehmen will aus der Welt und für sich behalten will. Das Ich ist dadurch tätig, dass es etwas aus dem Schöpferischen hereinholt und die Welt dadurch bereichert und das an die Welt letztlich verströmt. Also das heißt, es fängt eben an, einmal den eigenen Astralleib als erstes zu bereichern, und wenn genug da ist, strömt es über und geht letztlich in die ganze Seelenwelt, dann überbereichert auch den ganzen Kosmos. Und in der Phase sind wir jetzt auch bereits drinnen, dass wir bereits dem Kosmos etwas zurückgeben. Etwas Neues. Also zuerst mussten wir mal unseren Astralleib bilden aus dem, was die Elohim mir geschaffen haben. Aus dem haben wir diese Kräfte herausgenommen, jeder hat sich seinen eigenen Astralleib gebildet. Aber jetzt haben wir bereits so viel gearbeitet in unserem Astralleib, dass davon etwas beginnt zurückzuströmen an den Kosmos. Etwas, was eben jetzt im Grunde nicht von den Göttern kommt, wenn man das so unter Anführungszeichen nehmen darf, sondern von uns kommt. Was wirklich also in den Kosmos übergeht und den Kosmos verändert. Und wo eben diese Freiheit aber drinnen ist, dass das, was herauskommt, durch keine der Hierarchien über uns und auch durch den Christus selber nicht vorherbestimmt ist. Also bis jetzt war sozusagen alles Auftragsarbeit, aber was die ganzen Hierarchien geleistet haben, wenn man das so bildlich sprechen will, was der Mensch bildet und schafft, ist aus der Freiheit heraus. Das heißt, es ist auch für die geistige Welt in gewisser Weise nicht vorhersehbar, was da kommt, sondern das liegt an uns, ob was kommt und was kommt. Das heißt, die Entwicklung ist offen dadurch. Während sie sonst also relativ, ich will nicht sagen vorhersehbar, aber zumindest für die höheren Hierarchien vorhersehbar gewesen ist. Das hört jetzt auf.
Was bestimmt dann die Grenze, dass es jetzt aufhört?
Naja, es hört langsam auf. Das wird sie noch durchhalten bis zum Ende der ganzen Erdentwicklung, wird es halt immer weniger werden und unser Beitrag wird immer stärker werden. Und zunächst einmal wird es sich praktisch fast ausschließlich auf die Seelenwelt auswirken. Später wird es auch im Ätherleib passieren und sogar mit dem Physischen, auch bis dahin wird es wirken, aber da haben wir noch viel Zeit. Weil wir müssen denken, jetzt Erdentwicklung heißt überhaupt einmal unser Ich in den Griff zu bekommen, unser Ich zu entfalten. Und dass wir dadurch aber bereits eben den Astralleib umwandeln zu Geist selbst, ist in gewisser Weise auch schon ein Vorgriff auf die nächste planetarische Inkarnation, den sogenannten neuen Jupiter. Oder was in der Bibel heißt, in der Apokalypse heißt das neue Jerusalem. Also was dort geschildert wird, das ist also die nächste Ding. Dort werden wir erst hauptsächlich dieses Geist selbst ausarbeiten.
Aber man kann das nicht so schematisch trennen voneinander, sondern das geht ineinander über, diese Entwicklungen. Aber dazwischen wird die ganze äußere Schöpfung ins Nichts verschwinden und wird auf einer neuen Ebene herauskommen. Also dann wird aber erst im großen Stil diese Entwicklung des Geistes selbst, des höheren Selbst, unseres höheren Selbst erst so richtig durchgeführt werden, werden wir das durchführen. Und jetzt ist es ein Vorgriff. Das ist eben auch immer das Typische, dass einerseits alte Entwicklungen nachwirken, aber andererseits immer auch schon ein gewisser Vorgriff auf Künftiges ist. Also das durchdringt sich. Wir haben in so in Spuren schon die nächste Entwicklung, weil drei Stufen liegen jetzt dann noch vor uns, weil wir sind jetzt mit der vierten in der Mitte, und drei Stufen liegen noch vor uns, und von denen nehmen wir aber so ein bisschen was schon herein. Das wird jetzt immer stärker werden. Also, weil diese insgesamt sieben Stufen im Grunde ja doch ein großes zusammenhängendes Ganzes sind. Also, so diese lineare Betrachtung nacheinander genügt dafür nicht, sondern man muss eigentlich zwei Richtungen sehen. Es ist einerseits geht es in die Zukunft hin, andererseits kommt uns aber aus der Zukunft auch was entgegen. Also Kräfte und eigentlich was passiert ist, überall dort, wo sich's trifft, da staut sich irgendwas und da passiert was. Das sind die Impulse der Vergangenheit, die Impulse aus der Zukunft, das heißt, das, was eigentlich von den Hierarchien über uns für die Zukunft vorgeplant ist, wenn man es in menschlichen Worten ausdrücken will, und da kommt aber jetzt hinein der Einschlag des Ich, der jetzt aber da was Neues macht. Das heißt, die künftige Entwicklung ist mit Sicherheit nicht eine völlig freie, wenn ich jetzt die ganze Weltentwicklung nehme, weil es gibt da einen gewissen Plan sozusagen, den jetzt diese ganzen Hierarchien und die Trinität, die darüber steht, für diese ganze Planetenkette dieser sieben Inkarnationen gemacht hat. Aber wir bringen etwa ab jetzt immer wieder etwas Neues hinein, was nirgendwo in den Plänen drinnen steht sozusagen. Also das, wir leisten einen neuen Beitrag dazu. Es wird nicht gleich so sein, dass wir jetzt die sind, die allein die neue Welt machen. Das wäre also ein bisschen übertrieben. So weit werden wir sein, wenn diese sieben Stufen vorbei sind. Und wenn dann etwas Neues beginnt, eine ganz neue Welt, wobei dann eben fast ein sinnloser Ausdruck ist, weil es kein zeitliches Danach ist, nichts, wo kausal was übergeht, aber es ist eine neue Entwicklung auf jeden Fall. Und bei der werden wir dabei sein, hoffentlich, wenn wir uns richtig entwickeln. Und dann haben wir eine ähnliche geistige Reife erreicht, wie sie jetzt bei der Erdentwicklung die Elohim haben. Das heißt, dann werden wir so weit sein, wirklich einen ganzen Kosmos schaffen zu können, als führende Wesen. Und der große Unterschied zu den Elohim wird aber sein, dass wir von Anfang an diese Freiheit drinnen haben. Das heißt, weil die Elohim haben nicht die volle Freiheit, sondern sie tun im Grunde das, was durch den Christus hineinkommt. Darum heißt es immer Vayoma. Es sprachen die Elohim, das und das soll geschehen. Das für wenn der normale Bibel ist, ist das Jahrwort, das ist halt eine nette Ausdrucksform. Wenn das Wort wirkt, wirkt der Christus drinnen. Also das heißt, der ist die eigentlich gestaltete Kraft, die durch die Elohim wirkt und die nicht einmal durch einen einzelnen Elohim zunächst wirken kann, sondern durch die Gemeinschaft aller sieben. Das ist ja das Interessante am Anfang, nämlich sprechen sie noch nicht, da sind sie noch stumm. Wenn ich das anschaue, alle sechs Schöpfungstage, wo wirklich was passiert, mit Ausnahme des ersten, fangen mit dem Vayoma an. Vayoma, Elohim, Yehi, Rakia, Betoch und so weiter. Also, sie sprechen, was geschehen soll. Am ersten Schöpfungstag am Anfang, bei der Schied, noch nicht.
da kommt eigentlich nur was herüber aus einer alten Entwicklung. Das kommt wieder heraus einmal. In den Bereshit ist das da innen und Bara Elohim und so weiter. Da ist einmal alles, das Alte, was herüberkommt. Und Finsternis über der Tiefe und so weiter. Da schwebte der Geist der Elohim. Wir haben gesagt, das ist eigentlich ganz präzise gemeint, die Verstandesseele, die kosmische Verstandesseele der Elohim. Das heißt, es ist ein Prinzip, das vergleichbar ist mit unserem Verstand, aber natürlich in kosmischen Dimensionen gedacht. Aber das heißt, es ist ein geistiges, das gerichtet ist auf die Gestaltung der äußeren Welt letztlich hin. Das ist was anderes als die Vernunft. Die Vernunft ist das von oben Vernehmen, der Verstand ist das äußere Ordnen. Das ist was anderes. Also das ist ganz präzise. Das, also die Übersetzung schwebt der Geist der Elohim darüber ist eigentlich sehr unscharf. Weil der Geist ist so, so ein Allgemeinbegriff irgendwie. Da ist es also was sehr Präzises ausgedrückt drinnen. Und dieses Ruach Elohim ist eigentlich nicht schöpferisch. Der Verstand ist nicht schöpferisch. Der Verstand ordnet das Gegebene. Er kennt logische Zusammenhänge, da ist aber nichts Schöpferisches drin. Da erkennt er logische Ordnung des Gegebenen. Und kann umordnen, kann ausprobieren, wie kann es noch anordnen, kann alle Kombinationsmöglichkeiten ausprobieren, aber das ist alles nichts Schöpferisches. Da kann vielleicht was herauskommen, was zwar noch nie da war, aber was als Kombination schon im Grunde vorgegeben ist irgendwo drinnen. Also das ist noch nichts wirklich Schöpferisches, wenn ich alle Kombinationsmöglichkeiten ausprobiere. Das ist ein besseres Roulette-Spiel halt.
Aber dann
danach kommt Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Jetzt geht's an und in dem Moment fängt der Christusgeist zu wirken an schöpferisch durch die Elohim. Das heißt, zu dem Zeitpunkt sind sie wirklich zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, die fähig ist, diesen Christusgeist aufzunehmen. Und beim menschlichen Ich ist es im Prinzip von Anfang an so, dass das menschliche Ich da veranlagt ist, dass der einzelne Mensch das Ich, dieses Christus-Ich aufnehmen kann. Da müssen sie die Elohim erst hinarbeiten dort. Also das heißt, am Anfang der Entwicklung, obwohl sie so weit über uns stehen, haben sie doch ein Ich, das nicht fähig ist, den Christusgeist aufzunehmen. Erst in der Gemeinschaft geht das. Und bei uns ist es eigentlich das Charakteristische für das menschliche Ich. Darum sind wir auch nach dem Bild nicht eines einzelnen Elohim gemacht, sondern nach dem Bild der Gemeinschaft. Der sieben Elohim. Das meinen Sie, wenn das da am sechsten Schöpfungstag, also Sie schufen den Adam und Sie schufen ihn nach Ihrem Bild und so weiter, dann nach Ihrem gemeinsamen Bild. Also das ist diese ganz wesentliche Bedeutung des Shin, das lebt also in unserem Ich drinnen, dieses Feuerelement. Und dann kommt dazu, als letzter Buchstabe, das Tau, das Tar. Das schaut so ähnlich aus wie das Het zum Beispiel. Also, wo haben wir denn das hier drinnen? Also da kann man sich zum Beispiel anschauen. Ich muss die Methode sicher finden. Ach, Hefet, ja, genau. Genau. Merach Hefet, das Letzte. Genau, weil man muss lesen, davon da Merach Hefet. Das ist das Taf oder Tau. Das schaut also ungefähr so aus. Das ist da so ein Ding. Also kann man leicht verwechseln mit dem Chet.
Das ist das Tav oder Tau. Und von, das ist das, von dem wir auch immer wieder gesagt haben, das drückt aus den Einschlag des Geistigen bis in die äußere Welt hinein. Das ist das, was wirklich das höchste Geistige, das, was da aus dieser Quelle da vom Anfang drinnen, scht, und dann schlägt es ein und verwirklicht sich hier schöpferisch gestaltend hier in der Welt. Also jeder Schöpferprozess ist eigentlich immer vor allem dieses Scht, da holt es das herein. Das ist also ein ganz wichtiges Wort und also wichtiger Buchstabe, und das kann natürlich jetzt auf jeder Weltebene sein. Zunächst einmal passiert es in der Astralwelt, das ist jetzt alles noch die Astralwelt. Von dort geht es weiter in die Ätherwelt, dann schlägt es dort und zum Schluss schlägt es durch bis in die physische Welt. Dann ist es ganz da, dieses Tav oder Tau, das entspricht wirklich unserem T, und im Phönizischen entspricht es einem Kreuz. Also so ein Kreuzzeichen zum Beispiel, so ein schiefliegendes, ich glaube, es ist im Phönizischen schiefliegend, ja, es ist ein. Und es hängt auch wirklich mit dem Kreuzzeichen letztlich zusammen. Also das Kreuzzeichen steht unter anderem auch als Bild dieses Einschlages da drinnen. Das soll also ausdrücken, dass das Geistige jetzt wirklich herunter bis in die allerdichteste physische Welt hereingekommen ist, sich da festgesetzt hat. Und das kann auch zweifach gesprochen werden. Die Beziehung im Übrigen zwischen dem Shin und dem Tav oder Tau ist sehr eng. Im Aramäischen, die aramäische Sprache verwendet dieselben Buchstaben und hat auch sehr starke Ähnlichkeiten sonst, also zwischen dem Hebräischen und Aramäischen sind die Unterschiede nicht so groß, und man findet dort oft, dass statt dem Shin ein Tau geschrieben wird. Es wurde nämlich am Anfang ziemlich ähnlich ausgesprochen. Es kann nämlich sowohl also weicher als auch härter gesprochen werden. Wenn es härter gesprochen wird, ist ein Punkt drin, dann ist ein Tagesch. Den Punkt dann haben wir da öfter. Das ist einer von diesen doppelten Lauten, doppelten Konsonanten, die für die Planetenzeichen im Übrigen stehen, für die Planetensphären stehen. Was fehlt uns denn noch? Wir haben Saturn, Jupiter, Mars. Dann ist lang nichts, dann ist die Sonne, dann geht es weiter Venus, Merkur, und jetzt sind wir schon ganz in Erdennähe, der Mond, die Mondensphäre. Das heißt, das Tav steht für die Mondensphäre. Immer diese doppelten. Und das wurde eben ursprünglich vermutet man, so wie das englische TH. Gesprochen, Theater oder Thau. Also das heißt eigentlich fast wie ein S. Es ist ein Mittelding. Und das Shin wurde ursprünglich auch so ähnlich gesprochen. Also das heißt, im Aramäischen ist das oft ausgetauscht. Die bilden eine ganz starke Einheit miteinander. Also das ist etwas, was wirklich ineinander übergeht. Das ist wirklich dieses Feuer vom Anfang hereinholen und hinunterführen. Das ist eine Bewegung, das Scht. Das strömt hinunter. Das
ist untrennbar.
Das ist eigentlich untrennbar, ja, genau. Genau. Das verbindet uns mit dem ganzen Kosmos, und dieses Tav oder dieses Tau. Dieser Kräfte war man sich durchaus bei den alten Eingeweihten sehr stark bewusst. Das sind Kräfte, die etwa in der atlantischen Zeit, also das heißt in der Zeit, in der es noch lange keine äußere Kultur praktisch gegeben hat, also was man äußerlich so die Eiszeit nennt, braucht aber auch die Eiszeit, passt wieder mal. Gab es aber ja doch eine sehr hohe geistige Entwicklung taugt, zumindest einzelner fortgeschrittener Menschen. Und diese Atlantier konnten besonders stark umgehen mit den Kräften der Ätherwelt, also mit der ätherischen Welt. Und da haben sie eben sehr stark erfasst, diese Kräfte, wie das Tau, wie das einschlägt jetzt in die Ätherwelt. Noch nicht ganz bis in die physische, das ist jetzt unsere Aufgabe jetzt in der nachatlantischen Zeit. Aber auf der Atlantis hat man sich besonders beschäftigt damit, dieses Tau herunterzuholen in die Ätherwelt, die Pflanzenwelt, die Lebenswelt dadurch umzugestalten und mit diesen Kräften zu arbeiten. Vorher in der lemurischen Zeit ist das Ganze noch eher sehr stark in der Astralwelt tätig. Also das heißt, da fangen die hohen Eingeweihten an, in der Astralwelt etwas zu tun, als Vorgriff dessen, was langsam wir jetzt die einzelnen Menschen tun. Das heißt, indem wir das Geistige bis in unseren Astralleib herunterholen und aus dem Überfließen dessen etwas zurückgeben an die Astralwelt. Das wurde vorbereitet, aber schon in der lemurischen Zeit letztlich. Und die Atlantier haben etwas vorbereitet, was überhaupt erst in einer späteren Epoche, in der nächsten Kulturepoche namentlich, also sehr stark oder stärker hervortreten wird, bei jedem einzelnen Menschen. Damals waren es also nur ganz einzelne Auserwählte. Und da werden wir viel stärker also in die Lebenskräfte bereits hineinarbeiten. Also wir arbeiten jetzt sehr stark eben bereits hinein in unseren Astralleib, in unserer jetzigen Gegenwart und in der nächsten Epoche, in der sogenannten slawischen Kulturepoche, wie Steiner oft auch nennt, wobei das ja wirklich nicht mehr geografisch dann irgendwie eingegrenzt ist, aber wo gewisse Seelenkräfte vor allem wirksam werden, die jetzt veranlagt werden in den slawischen Völkern, sagen wir es einmal so. Und darum ist das im Übrigen ein wichtiger Impuls für die Zukunft, also sich mit diesen Kräften irgendwo vertraut zu machen und zu verbinden. Natürlich eben mit den aufbauenden Kräften, denn wie in allen Kulturen gibt es Abbauende und Aufbauende drinnen. Und da muss sehr viel hineinkommen. Also namentlich für die Anthroposophie wird das auch sehr wichtig sein, das rechtzeitig vorzubereiten. Und dann irgendwann einmal wird es sogar bis ins Physische hineingehen. Und wenn das vollendet ist, wenn es genügend begonnen hat, sagen wir es vorsichtiger so, weil abgeschlossen wird diese Arbeit bis ins Physische hinein wirklich erst auf der letzten planetarischen Inkarnation sein. Aber jetzt im Kleinen machen wir jetzt den Schritt, wo wir es ins Astrale hineinarbeiten, in der nächsten Kulturepoche ins Ätherische und was dann noch folgt in der letzten Kulturepoche, bevor wieder ein großer Umbruch kommt, wird es bis ins Physische hineingehen. Und das wird der Zeitpunkt sein, wo die Menschheit oder ein größerer Teil der Menschheit so weit sein wird oder sein sollte, dass sie einer irdischen, physischen Verkörperung nicht mehr bedürfen. Und das ist gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg, dass das beginnen wird. Dass das beginnen wird. Ich meine, wie gesagt, äußerlich wird man nichts anderes konstatieren, als dass das Bevölkerungswachstum immer mehr zurückgeht und es werden immer weniger Menschen sein. Es muss gar keine große Katastrophe sein. Man muss selbst bei diesen Schilderungen in der Apokalypse oder so nicht denken, dass das alles mit jetzt äußerlichen Chimbum herum passiert. Das wird immer weniger mit äußeren Katastrophen ablaufen. Wenn die äußeren Katastrophen über die Erde kommen werden, da werden wir physisch schon gar nicht mehr da sein. Das sind viel mehr jetzt Umänderungen, die sich im Seelischen abspielen werden, namentlich. Also in der Seelenwelt abspielen werden. Da wird die wahre Dramatik passieren. Und die ist um nichts harmloser als die Alzheimer. Ah, Gott sei Dank, da gibt es halt keinen Krieg mehr äußerlich oder irgend sowas. Ja, aber der findet dann innen statt. Und da kann man noch weniger davon erinnern. Also es ist nicht so, dass es bequemer wird. Das, also namentlich dieser, wenn es in der Apokalypse dann heißt, dieser Krieg aller gegen alle, der kommen wird, das wird kein äußerer Krieg sein. Das wird zumindest nicht das Wesentliche daran sein. Das wird ein Krieg aller gegen aller sein, der aber im eigenen Inneren sich abspielt.
Warum findet der statt? Was ist der Sinn
davon? Naja, man nennt es auch die Scheidung der Geister. Die Dramatik entsteht eigentlich, und warum es der Kampf im Inneren wird, weil wir da endgültig ausscheiden müssen, die Kräfte, die zurückhaltend sind, die nicht in die Zukunft führen und die dadurch böse werden. Von denen müssen wir uns befreien. Das heißt, das ist ein Teil dieses Umarbeitungsprozesses unseres Astralleibes. Also der hat eben diese zwei Stufen. Erstens einmal Umarbeitung, Ausscheidung alles dessen, was nicht gut genug ist, um in die Zukunft mitgenommen werden zu können. Das passiert schon die längste Zeit, nur zu dem Zeitpunkt dann beim Krieg aller gegen alle wird das dramatische Ausmaße annehmen. Und da wird aber das Ich, zumindest hoffentlich genügender Anzahl von Menschen, so weit sein, dass es diesen Kampf auch bestehen kann. Das könnten wir heute noch nicht. Das könnten wir heute noch nicht.
Ich meine, das muss ungefähr sein.
Naja, es wird beginnen, sagt Steiner, bereits im 6., 7. Jahrtausend. Das ist nicht weit weg. Menschheitlich gesehen. Wenn man so denkt, die Menschheitsentwicklung, da fängt es an, aber man kann nicht jetzt so einen genauen Zeitpunkt ansagen. Also ein Punkt, wo die Apokalypse hinweist, das ist am Ende der siebenten Kulturperiode, das ist so grob geschätzt um 8000 herum. Also, aber es wird schon früher anfangen. Also eine nicht so kleine Anzahl Menschen wird das etwa ab dem 6., 7. Jahrtausend beginnen durchzumachen. Das heißt, man wird dann auch sehr deutlich, und dann, wenn sie das ausgeschieden haben, das ist die Vorbedingung dafür, dass sie dann auch nicht mehr sich irdisch verkörpern müssen. Weil was sie herunterzieht, sind nämlich genau diese astralen Kräfte, die wir gebraucht haben, um uns überhaupt physisch zu verkörpern, aber die wir jetzt dann wieder loswerden müssen. Das heißt, die müssen wir überwinden. Dann werden sie böse. Sie waren einmal gut, weil wir mussten herunterkommen, sonst hätten wir unser eigenständiges Ich nicht entwickelt. Weil eben keine der Hierarchien über uns, die uns vorangegangen sind, haben bei ihrer Ich-Entwicklung sind die so tief heruntergestiegen. Das heißt, so tief in etwas Physisches heruntergestiegen. Ja, es gab ein solches Physisches auch noch nicht. In der Art, wie wir es jetzt haben. Das heißt, in der Dichte, in der Verhärtung. Und Verhärtung heißt im Grunde nichts anderes als Geistferne. Das muss man erkennen, warum gibt es auf der Erde das feste Erdelement? Das feste Erdelement gibt es deswegen, weil die Erde so weit weg vom Geistigen ist. Das Geistige ist das beständig Umgestaltete, das etwas beständig in Bewegung hält. Wenn allein der Geist wirken würde, dann gäbe es die ganze Welt selbst. Es ist sofort wieder was anderes, weil der Geist ist schaffend, umschaffend, neu schaffend. Da bleibt kein Stein auf dem anderen sozusagen, es gibt keinen Stein, weil alles in Bewegung, in ununterbrochener, rasender Bewegung ist. Aber das wäre zunächst für unsere Entwicklung viel zu schnell gewesen. Jetzt sind wir hineinversetzt in eine größtmögliche Geistferne. Da erstarrt alles. Da erstarrt auch äußerlich das Physische. Da erstarrt es so weit, dass auf der Erde erstmal so etwas wie das Mineralreich zum Beispiel entstehen kann. Das heißt, die Kristalle entstehen können, die zwar immer noch ein Bild des Kosmos, ein einseitig verzerrtes Bild des Kosmos geben, das ist nämlich gerade das Interessante, aber erstarrt, völlig erstarrt im Grunde, oder fast völlig erstarrt. Ganz ja auch nicht, ein bisschen ist jeder Kristall auch noch in sich beweglich. Wäre es nämlich nicht, das habe ich den Schülern in der Chemie einmal erklärt, dann würde er sofort bei der leisesten Berührung zerbröseln. Weil er so spröde wäre, weil wodurch widersteht er einer angreifenden Kraft, indem er ausweichen kann, sie irgendwie verformen kann. Wenn er wirklich ganz starr ist, kann er nicht ausweichen, dann bleibt nichts anderes, als dass er zerbricht. Dann zersplittert er. Das wäre dann die völlige Arimanisierung. Das Arimanische läuft auf diese Zersplitterung, Zerstäubung hinaus. Also das heißt, diese Aufgabe hat Ahriman auch übernommen, also die Welt hier unten so stark zu verfestigen. Aber es ist eben noch nicht ganz bis zum Ende, aber es wird bis zum Ende kommen für die äußere Welt. Aber da müssten wir schon weg sein. Das heißt in der nächsten Ebene sein, das heißt in der ätherischen Ebene sein. Und aber da muss unser Ich alles das mitgenommen haben, was es hier lernen kann in dieser Welt. Das heißt, lernen kann durch dieses sich gegenüberstellen der Welt, lernen kann an Selbstständigkeit, dadurch, dass wir in diese Geistferne versetzt sind und nur durch unseren eigenen Willen das Geistige hereinholen können im Grunde. Das wird auch immer mehr kommen. In der Vergangenheit kamen einfach, selbst bei den normalen, nicht eingeweihten Menschen kamen irgendwelche Inspirationen herein, sonst hätten sie die einfachsten Dinge nicht tun können. Weil der Verstand hat zunächst einmal für gar nichts ausgereicht. Aber sie haben intuitiv das Richtige getan. Und zwar oft sehr, sehr weise gehandelt, aber sie haben nicht gewusst, warum und wieso. Die meisten zumindest, nur die Eingeweihten wussten warum, aber die anderen haben es halt zielsicher hingegriffen. Also man würde sagen, eine tolle Naturbegabung oder so, für Heilkräuter und alles Mögliche. Das wird immer weniger werden und immer mehr wird das Geistige, das heißt die Inspiration, die Intuition nur dann hereinkommen, wenn wir sie ganz bewusst willentlich hereinholen. Das heißt, wenn wir das Türl aufmachen und sagen, bitte komm herein. Und das heißt aber natürlich immer entsprechende Vorbereitung auch dazu. Also das ist nicht nur bitte komm und tu für mich, sondern ich muss mich sehr anstrengen dabei.
Ja, zu dieser Vorbereitung zum Beispiel auch aus dem eigenen Willen Verzicht auf das Essen oder nicht essen müssen. Sich Kräfte aufbauen oder hereinholen, die mir erlauben, nicht essen zu müssen.
Naja, im Prinzip ja, es wird auch dorthin kommen. Man muss nur immer aufpassen, es ist sehr individuell verschieden, was man schon zum gegebenen Zeitpunkt aushält oder nicht aushält. Das ist sehr heikel, also das Punkt Lichtnahrung und diese Geschichten zum Beispiel. In einzelnen Fällen ist es sicher schon möglich, aber das bedingt im Grunde einen Entwicklungsgrad, wo wir bereits fähig sein müssen, dieses Schöpferische bis ins Physische in Wahrheit hineinzutragen. Das ist zumindest für die allermeisten Menschen heute die Zeit noch nicht reif. Es ist sicher eine Zielvorstellung, also es wird sicher gegen Ende der sechsten Kulturperiode und in der siebten Kulturperiode wird es soweit sein. Also dann ist schon einmal ein gewisser Übergang, wenn wir es einmal schaffen, von der tierischen Nahrung zur vegetarischen Nahrung, zur Pflanzennahrung überzugehen. Dann wird es übergehen zur rein mineralischen Ernährung und dann können wir uns irgendwann wirklich rein vom Ätherischen, also das heißt vom Lichtätherischen namentlich und dem, was an höheren Ätherkräften dahinter steht, unmittelbar zu ernähren. Weil jetzt machen wir es halt über den Umweg, dass uns die tierischen, pflanzlichen, mineralischen Nahrungsstoffe, dass die uns das Ätherische hereintransportieren sozusagen. Weil in Wahrheit bauen wir uns ja gar nicht durch das Stoffliche auf, das ist im Grunde nur das Transportvehikel, das Ätherische transportiert und irgendwann, wenn man in größerer Zahl so weit sein, dass wir uns ganz vom Ätherischen ernähren können, ausschließlich. Das wird auch aber mit dem Zeitpunkt zusammenfallen, wo wir dann keiner physischen Inkarnation mehr bedürfen. Aber in dem Moment, wo wir uns rein ätherisch ernähren können, heißt das eigentlich, dass wir ganz im Ätherischen leben können. Und dann fällt der physische Leib ab. Aber da müssen wir eben wirklich so weit sein, dass unser Ich da wirklich mit kann. Also dass es alles ausgeschöpft hat, was es in der irdischen Entwicklung von der irdischen Entwicklung mitnehmen kann. Und es gibt ja so einzelne Fälle, die kolportiert werden mit dieser Lichternährung, mit der Lichtnahrung, wobei sicher manche Fälle ein bisschen dubios sind, aber es gibt sicher einzelne Fälle und gab auch in der Vergangenheit einzelne Fälle, wo das möglich ist. Aber gefährlich ist es jedenfalls, das mit Gewalt vorzuziehen. Weil erstens hat es dann mit Sicherheit also einen starken Einfluss auf die nächste Inkarnation und die eben vielleicht aus der Ich-Entwicklung noch notwendig ist. Gesund ist das wirklich, wenn es zu dem kommt, wenn das die letzte irdische Inkarnation sein soll. Das heißt, da muss ich wirklich mein ganzes Vergangenheitskarma abgetragen haben, weil das ist die nächste Voraussetzung. Wir können in Wahrheit uns erst lösen von der physischen Verkörperung, wenn alles das, was wir an Taten oder Untaten dieser physischen Erdenwelt einverleibt haben, wenn wir das aufgelöst haben. Das können nämlich auch nur wir auflösen. Da das eben unsere Taten sind, können es nur wir wieder auflösen. Das ist das Problem, also das können auch die Hierarchien über uns nicht auflösen. Wenn wir selber es nicht auflösen, es verweigern aufzulösen, dann passiert erstens etwas, dass das später nicht in die Vergeistigung mitgehen kann, weil das bleibt als Schlacke zurück sozusagen, das geht nicht wieder zurück ins Geistige, das ist etwas, was herausfällt. Das heißt, dadurch wird erstens einmal dem Kosmos etwas entzogen und zweitens bleiben wir dann in einem unreifen Zustand in der Ätherwelt irgendwo hängen. Weil das kann dann sehr leicht passieren, dass wir sozusagen frühzeitig erzwingen, dadurch ein sich nicht mehr inkarnieren auf Erden, aber eben nicht im ausgereiften Zustand. Das ist das Problem. Und das heißt, dann können wir zwar nicht mehr zum Irdischen zurück, aber wir können auch nicht weiter aufsteigen. Und dann bleiben wir auf der nächsten Ebene hängen. Im Prinzip darum, sage ich, diese Dinge sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Es gab und gibt sicher einzelne Menschen, bei denen das der Fall ist und bei denen das richtig ist, die aber eben dann wirklich auch ihre letzte irdische Inkarnation durchmachen. Ich meine, wie es Buddha etwa durchgemacht hat. Der hatte seine letzte irdische Inkarnation und dann ist das kein Problem mehr. Es geht unter Umständen auch bei Eingeweihten, die diesen Zustand erreicht haben und die sich aber trotzdem, um der Menschheit weiter zu dienen, trotzdem wieder verkörpern. Auch das ist möglich. Weil es gibt also bei den hochentwickelten Eingeweihten zwei Arten, könnte man sagen. Die eine ist die Art des Buddha, der sozusagen sein Ziel der Erdentwicklung erreicht hat und seitdem sich nicht mehr verkörpert auf Erden, aber aus dem Geistigen heraus wirkt für die Menschheitsentwicklung. Eben das, was man nur aus dem Geistigen herausgeben kann. Und es gibt andere Eingeweihte, die auch diese Stufe erreicht haben. Sie müssten sich für ihre eigene Entwicklung nicht mehr inkarnieren. Aber sie inkarnieren sich trotzdem auf Erden, weil eben gewisse Dinge man nur für die Menschheit tun kann, wenn man hier auf Erden verkörpert ist. Also die nehmen das freiwillig auf sich, sich trotzdem wieder zu inkarnieren, obwohl sie es nicht für sich genommen müssten. Und die sind aber so weit, dass sie sich auch rein durch Lichtnahrung zum Beispiel, also rein vom Ätherischen ernähren können. Nicht müssen, aber können. Ah, danke, geht schon. Was Wärmendes.
Keine Ahnung, wie Wärmendes.
Trinkst du.
Kannst du trinken.
Ja. Ja, also es ist sicher ein Ziel, dem wir zustreben und zustreben sollen, aber im richtigen Tempo. Aber das ist individuell ganz verschieden. Also man muss eben nur sehr aufpassen, dass keine Kluft entsteht zwischen der eigenen inneren Entwicklung, die man durchgemacht hat, und dem, was man da mit der Nahrung tut oder erreicht. Es ist unheimlich unterschiedlich, persönlich. Ja, also dieses Tauzeichen, die Atlantier kannten das, als das Umgehen mit den Ätherkräften von dort kam, das und dann, aber das werden wir das nächste Mal dann vielleicht ein bisschen näher besprechen, im Zeichen des Tau, so steht's, wird's auch angedeutet in der Bibel und in den Legenden, die sich darum bilden, etwa die Legende vom Tempelbau, vom salomonischen Tempelbau, dieser Tempelbaumeister Hiram, der hat auch dieses Tauzeichen. Das ist also auch einer, der kann dadurch etwas, was der hohe eingeweihte Salomon nicht kann. Der hat zwar die große Weisheit, aber er kann sie nicht bis hinunterholen, um den Tempel selber zu bauen. Und diesen Tempel selber zu bauen bedeutet aber auch zugleich ja eine, nicht nur das äußere Gebäude, sondern es bedeutet einen Impuls zu geben für die Umwandlung des physischen Leibes des Menschen selber. Dieser Tempel ist im Grunde das äußere Symbol für den physischen Leib des Menschen. Das heißt, indem dieser Tempel gebaut wird oder das geschildert wird in der Bibel, wird eigentlich darauf hingewiesen, dass jetzt ein Entwicklungsschritt sich vollzieht, der den physischen Leib des Menschen ändert. Der ihn bereit macht, letztlich diesen Christusimpuls wirklich bis ins Physische hereinzuholen. Das heißt, da kommt diese freie, schöpferische Ich-Kraft erst wirklich bis in die physische Verkörperung so ganz hinein. Bis dahin dann ist das noch nicht. Und das wird aber vorbereitet durch den Tempelbau. Dadurch wird das vorbereitet. Vorher, wenn wir vielleicht auch das nächste Mal besprechen, gibt es das schöne Bild mit der Arche Noah. Die Arche Noah beschreibt den Zustand, einmal wie sich der physische Leib verändern soll von der Zeit der Atlantis noch bis hinüber jetzt in die nachatlantische Zeit. Und jetzt der Tempelbau, der Tempel von Jerusalem, zeigt die nächste Entwicklungsstufe. Und die letzte Entwicklungsstufe, die sich sowohl bezieht auf die ganze Welt, als auch auf den physischen Leib des Menschen, der dann seine Vollendung findet und in dem Moment, wo er vollendet ist, nicht mehr gebraucht wird. Das ist nämlich das Schöne, wenn er vollendet ist, ist aus. Was fängt der Geist dann noch damit an? Er hat alles vollbracht, was zu vollbringen war, und dann ist uninteressant. Das steckt auch in der Beschreibung des neuen Jerusalem drinnen. Da wird von einem Würfel gesprochen, von der Würfelgestalt. Also dieses neue Jerusalem hat die gleiche Länge, die gleiche Breite und die gleiche Höhe. Das ist beim Tempel zum Beispiel nicht. Das ist nicht der Fall bei der Arche Noah. Da ist interessanterweise sind immer die Maße angegeben. Also bei der Arche Noah 130, weiß ich nicht was, nach Ellen. Es wird wenig sein, aber Ellen kommen dann oft vor. Werden wir uns das nächste Mal anschauen. Und das sind einfach Hinweise darauf, wie sich der physische Körper ändert. Man darf den natürlich auch nicht so ganz äußerlich nehmen, das ist so jetzt mäßig noch, stimmt das überhaupt? Das ist zu äußerlich. Aber da sind trotzdem gewisse Bauprinzipien drinnen geschildert, die sich aber verändern. Und dazu bedarf es aber immer Menschen, die fähig sind, dieses Geistige wirklich mit dem Tau bis ganz herunterzuholen, in dem Fall wirklich bis ins Physische hineinzuholen. Und da war eben dieser Tempelbaumeister Hiram, während der Salomon trotz seiner ganzen Weisheit, die er hatte, das heißt, diese Weisheit kommt aus dem Astralischen und Ätherischen, bis dorthin konnte er es fassen, aber nicht herunterholen. Der Hiram konnte das. Und wenn man dann weiß, was Steiner schildert von den nächsten Inkarnationen, weiß man, dass das irgendwann der Christian Rosenkreuz wird, dieser Hiram. Und das heißt, in dieser Rosenkreuzerströmung, aus der sich ja auch das Anthroposophische entwickelt hat, ist genau das die Aufgabe, das Geistige wirklich bis hinunter zur Umgestaltung der physischen Welt, des physischen Leibes auch, bis da hineinzuführen. Das heißt, wenn oft, so von außen stehend, habe ich öfter schon die Kritik gehört, naja, die Anthroposophen, die sind so ein bisschen leibfeindlich. Das Körperliche, das wollen sie nicht so. Das schweben gerne im Geistigen und Dingen. Und bei manchen hat man auch den Eindruck, dass das so ist. Das, damit nicht sehr viel anfangen, dass das sehr steif sein, aber es ist gerade die Aufgabe, bis ins Physische, bis in die, sowohl in die physische Körperlichkeit als auch praktisch in die Umgestaltung der physischen Welt hineinzuarbeiten. Also das heißt auch etwa in der Technik tätig zu sein, auch das ist ein Teilaspekt davon. Also es ist nicht nur jetzt ein bisschen Gedichteln rezitieren und das ist auch schön, gehört auch dazu, aber es muss bis ins Praktische hineingehen. Und gerade also geistige Strömung, die in dieser Rosenkreuzerlinie drinnen liegt, muss praktisch tätig werden. Darum heißt es beim Christian Rosenkreuz auch die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Das heißt nicht die mystische Hochzeit. Die Mystiker sprechen immer von der Unio Mystica, von der mystischen Hochzeit, von der Vereinigung mit dem Geistigen. Das ist ja schön und nett, aber das Rosenkreuzertum und auch die Anthroposophie will mehr, sie will die kümische Hochzeit, das ist die Vermählung mit dem irdisch-stofflichen, um das umzuwandeln. Also das da hineinzutragen, nicht zu sagen, ich schwebe eine Ebene darüber und vereinige mich da drüber mit dem Geistigen, da komme ich eher leicht ins Luziferische hinein. Sondern ich trage es wirklich hinunter, ich gehe da bis in die Welt Ahrimans, der da schon aus der Tiefe herausgreift. Und arbeite hier verwandelnd. Das ist also ein ganz zentrales Motiv und wo das nicht durchkommt, bleibt es im Grunde eine Theorie und erfüllt also nicht die Aufgabe, die es erfüllen sollte. Das heißt nicht jetzt, dass das alles mystisch oder so schlecht ist oder was und dass man nicht vielleicht auch einmal Momente haben kann, wo man sich, weiß ich nicht, in die Einsamkeit zurückzieht, meditierend einmal und sich mystisch vertieft in etwas, um sich neue Kräfte zu holen, aber die Zielrichtung muss letztlich sein, Umgestaltung hier der Welt. Das ist also ein ganz zentrales Motiv dieses geistigen Weges. Das ist zum Beispiel weniger ein Ziel dieser ganzen geistig-okkulten Strömungen, die aus dem Orient kommen, namentlich aus dem Indischen oder so. Das war auch mit natürlich eines der Probleme, die dann zum Zerwürfnis Steiners mit der theosophischen Gesellschaft geführt haben. Weil das also einfach einen sehr starken Einschlag von dort hatte. Und andererseits, aber von der anderen Seite, zwar ein Gegenimpuls, ein Arimanischen aus dem Amerikanischen heraus. Also die theosophische Gesellschaft ist sehr interessant, weil es unter diesen zwei Aspekten steht. Einerseits also ein sehr starker Impuls, der aus dem Amerikanischen kommt, der stark also mit dem Arimanischen zu tun hat, und der andere Impuls, der diese eher luziferischen, orientalischen, alten orientalisch-indischen Kräfte heraufholt. Und dadurch nicht ganz die Mitte gefunden hat. Und dieser arimanische Impuls zum Beispiel in den Lehren der Theosophen von damals, also zu Steiners Zeiten, drückt sich sehr deutlich eben aus in der Art, wie sie ihr Wissen damals kultiviert haben, in äußersten Abstraktionen. Wenn man sich das anschaut, diese ganzen Schemata, die da drinnen sind, Steiner verwendet selber am Anfang noch, aber nur, um sie eigentlich zu überwinden. Man merkt, dass er später immer mehr von dem abweicht und das immer flexibler handhabt. Am Anfang verwendet er es halt nur, weil sonst die Leute nicht verstanden haben, aber da haben sie wirklich ein Schema nach dem anderen aufgeteilt, diese ganzen Planeten und die Runden und die Zyklen, und das ist fast ein Weltmechanismus, der da steht. Das ist dieses arimanisch-amerikanische Element, das drinnen ist. Und andererseits ist dann als Gegenschlag dieses etwas später dieses luziferisch-orientalische hineingekommen. Und irgendwann hat der Steiner immer mehr bemerkt, in beiden ist aber nicht dieses eigentlich christliche Element drinnen. Das heißt, es wird nicht diese Schöpferkraft wirklich ganz heruntergeholt. Weil das Arimanische holt zwar was herunter, aber tötet es im Grunde ab. Das heißt, es verliert seine Wirksamkeit. Da ist eher die Gefahr, dass so Splitter zwar herunterkommen, aber dann abgeschnitten werden. Das möchte ja der Arimann eigentlich. Weil das ist sein, der Mensch ist eigentlich sein Zugangstor zu dieser schöpferischen Welt. Das heißt, Mensch, hol was herunter und ich schnapp mir das. weil ich kann es selber nicht. Und am besten kassiert er uns gleich als Ganzes mit dann. Und dann werden wir ihm einverleibt mit einer ganzen Menge Schätzen, die wir für ihn heruntergeholt haben im Grunde. Und die andere, die, diese orientalisch-luziferische Seite, die möchte immer ein bisschen darüber schweben bleiben, in einem Geistigen, das es nicht bis hinunter sich traut, ganz bis ins Irdische hinein. Und dadurch aber auch versäumt diese Entwicklung zur vollen Freiheit. Und dann immer in einem Abhängigkeitsverhältnis bleibt, das ist nämlich der Unterschied. Also die Menschen, die sich dann dem Luziferischen zuwenden, die bleiben in einer Abhängigkeit von den luziferischen Kräften. Während wir, wenn wir hier wirklich durch unser Ich die Entwicklung durchmachen, das mit dem Tau heruntertragen, uns fest auf die Erde stellen, damit den Geist da einschlagen lassen, bekommen die Freiheit von der geistigen Welt aus unserem freien Willen zu nehmen oder nicht zu nehmen und zu nehmen, was wir wollen. Das bestimmen wir. Es steht zwar die ganze geistige Welt zur Verfügung, aber wir entscheiden im Grunde, was hereinkommen soll und was nicht hereinkommen soll. Und das ist beim Luziferischen nicht der Fall. Da kommt dann. Das heißt, dann natürlich in der Praxis oft, dass, wenn man so einen orientalischen Schulungsweg heute noch geht, dass man mit Sicherheit wesentlich früher irgendwelche Erfolge vorzuweisen kann als beim anthroposophischen Schulungsweg. Der ist so langsam, dass man weit und breit eh nichts davon merkt, dass irgendwo einzelne Anthroposophen vorkommen, die ähnlich tief blicken, wie der Steiner getan hat. Das muss man ja ganz offen sagen. Das wird ja oft von Gegnern auch vorgeworfen, der Steiner hat, aber wo ist dann noch wer? Im Grunde wenige.
Und da
sitzt er. Ja. Nee, also da ist schon die Differenz sehr groß. Aber das hat auch was Gutes. Ich meine, es gehört die ganze Ewigkeit um sozusagen. Es ist keine Frage, dass man mit der Stoppuhr da stehen muss, wie schnell das geht. Der luziferische Weg geht viel, viel schneller. Viel schneller. Wenn man also irgend auf so eine indisch-orientalische Art meditiert und unter strengen Anweisungen Schulungen durchmacht, wenn man halbwegs Vorbedingungen mitbringt, schafft man es innerhalb kürzester Zeit zu ersten hellsichtigen Erlebnissen zu kommen. Welchen Wahrheitsgehalt die dann haben, ist ein anderes Kapitel. Sie sind nämlich dann immer natürlich auch luziferisch verfärbt und verdreht und es sind Einseitigkeiten, die herauskommen. Aber es geht wesentlich schneller. Es geht wesentlich schneller. Der Weg da ist mühsam. Und der, weil er nur dann ist, wenn wir aus unserem Bewusstsein so weit sind, es wirklich bewusst hereinholen zu können. Das ist beim luziferischen Weg nicht notwendig. Da genügt es, wenn man das so halb im Traumschlaf sozusagen irgendwie als Eingebung bekommt. Da muss ich nicht wach dabei sein. Der anthroposophische rosenkreuzerische Weg verlangt, dass ich ganz wach dabei bin. Das heißt, bis ich erreicht habe, dass mein Bewusstsein so hell und wach ist, dass ich das Geistige bewusst ergreifen kann, dann kann ich es hereinholen. Vorher nicht. Und das dauert. Ich meine, wir sind jetzt im Bewusstseins-Seelen-Zeitalter, in unserer Kulturepoche jetzt, also die sogenannte Neuzeit, die begonnen hat, ist dieses Bewusstseins-Seelen-Zeitalter. Und dann hat sich einmal das Bewusstsein sehr stark nach außen gewendet, damit wir im Lernen dieses wache Bewusstsein an der Außenwelt, an dem ganzen technischen, wissenschaftlichen, handwerklich-technischen, uns einmal zu stoßen an der Welt und daran aufzuwachen und das Bewusstsein jetzt langsam aufs Geistige auch zu richten, nachdem wir es einmal draußen gelernt haben. Aber das ist ein langer Prozess, das in der Art eben wirklich aber jetzt erst in unserer Kulturepoche möglich ist. Das war also nicht einmal noch in der griechisch-lateinischen Zeit möglich. Also das ist jetzt erst möglich, das ist ganz was Aktuelles und wir stehen am Anfang der Entwicklung und Anthroposophie heißt eigentlich da ein bisschen versuchen vorauszueilen, das ein bisschen schneller zu machen, aber trotzdem ist es noch ein sehr mühsamer, langsamer Weg im Vergleich eben zu diesen Alten, die dieses klare, wache Ich-Bewusstsein nicht brauchen, es im Gegenteil, es ausschalten. Das, bei allen alten Einweihungen war das das Grundprinzip, dass das Ich-Bewusstsein ausgeschaltet wird. Das Ich kommt weg. Und
aber das Ich ist doch der Weg, um sich zu verbinden mit dem Großen, mit dem Höchsten.
Ja. Aber damals war das Ich einfach noch zu schwach, um mit dem fertig zu werden. Das ist das Problem. Das heißt, man hat im Grunde versucht, diese Kräfte direkt unmittelbar in den Astralleib hereinzuholen. Diese ganzen hellsichtigen Erlebnisse sind, ohne durch das Tor des Ich zu gehen, direkt in den Astralleib gekommen. Und dann, wenn man dann aus dem Tempelschlaf oder was immer wieder aufgewacht ist, dann kommt das Ich wieder herein und nimmt etwas von diesen Erlebnissen mit, erinnert sich sozusagen daran. Und das heißt, dann ist, ab dem Moment ist das Ich auch bis zu einem gewissen Grad dabei. Aber nicht im aktuellen Schauen. Da ist es draußen. Weil es eigentlich nur gestört hätte. Wir werden, jetzt bei den Mysteriendramen, das kommt ja sogar im vierten Drama dann ganz dramatisch vor. Da ist er, also, der Seelenerwachen heißt es. Vierte Drama von Steiner, da ist ein Rückblick in eine ägyptische Inkarnation dieser handelnden Personen. Und da wird geschildert eine Einweihung, die diese Maria durchmacht, die damals als junger Neophyte eben eingeweiht werden soll in die Mysterien. Und da gibt es eben einige Tempelpriester, weil es musste immer eine Gemeinschaft von Tempelpriestern eben versammelt sein, um diesen ganzen Vorgang durchzuführen und dafür zu sorgen, eben auch einmal, dass das Ich nicht dabei ist, wenn dann die Einweihung erfolgt. Und eine wesentliche Aufgabe hatte dann der Capesius in seiner früheren Inkarnation als der Opferweise, der hätte also dafür sorgen müssen, dann ein entsprechendes mantrisches Wort oder so sprechen müssen, damit also das Ich schläft zu dem Zeitpunkt, nicht bewusst ist. Und er verweigert das. Und dadurch geht die Einweihung schief. Und zwar, er verweigert es aber nicht aus jetzt Bosheit oder aus Nachlässigkeit. Oder er ahnt nämlich, dass eine neue Zeitepoche kommt. Also das ist damit angedeutet, der Übergang bereits zur griechisch-lateinischen Zeit. Und wo es einfach nicht mehr gehen wird, einfach das Ich so komplett auszuschalten. Es ist die Zeit, er spürt es irgendwo, wo das Ich bedeutsam wird. Und er findet eigentlich es nicht mehr richtig, die Einweihung im alten Sinne durchzuführen. Aber was passiert? Das Ich bleibt drinnen und diese Maria in ihrer damaligen Inkarnation wird zwar hellsichtig, hat Erlebnisse, aber die kriegen plötzlich eine ganz persönliche Färbung. Und das heißt, sie schildert das, was sie erlebt und was sie empfindet dabei. Und genau das wollte man draußen haben. Man wollte sozusagen einen reinen Spiegel der göttlichen Welt, aber es ist doch uninteressant, was da wer persönlich dabei erlebt. Um das ging es ja nicht. Und sie schildert es aber ganz aus ihrer Perspektive. Also die größte Freveltat im Grunde. Also also das ist die Maria im Mysteriendrama. Da heißt eine dieser Hauptpersonen heißt Maria, die durchgeht. Und die erlebt das eben dort. Und das sind Probleme, die sie dann durchziehen durch die ganze Zeit. Also wo man eigentlich in den Dramen vorher die Wirkungen sieht, weil die ja in der Gegenwart spielen und man erfährt aber erst später, wo die Wurzeln davon sind, wo gewisse karmische Verwicklungen dann auch da sind, gewisse Schwierigkeiten. Der Capesius knappert die ganze Zeit dran. Letztlich wirkt es nach, nicht wahr? Also das war ein großer Entschluss und eigentlich einerseits eine richtige Handlung, das ist nämlich auch das Interessante, um zu sehen, wie Karma wirkt. Da hat man unlängst wieder die Frage gestellt. Er macht eigentlich etwas Richtiges. Er spürt als einziger von diesen ganzen Versammelten dort, dass eine neue Zeit anbricht und dass sich was ändern muss. Und das eigentlich falsch wäre, in der alten Art weiterzutun. Das heißt, er macht was Richtiges, Zukunftsweisendes. Und trotzdem lädt er katastrophales Karma auf sich. Und bringt das alles in Unordnung. Das heißt, Was heißt das im, unterm Strich, dass gewisse Verwandlungen, die eben notwendig sind im Laufe der Menschheitsentwicklung und die auch dessen bedürfen, dass einzelne Menschen vorangehen und das in Gang bringen und eigentlich was Richtiges machen, dann heißt es deswegen nicht, dass die ein einfaches Karma haben. Im Gegenteil, sie begehen sogar bewusst oder unwissend eine Tat, die schweres Karma ihnen auflädt und an dem sie viele Inkarnationen zu knabbern haben dran und das lang dauert, um das auszugleichen. Weil es ist eben, Karma ist nicht einfach, du wirst bestraft, du hast was Böses gemacht, das ist eine kindische Vorstellung. Es sind einfach Taten, die passieren und die Wirkungen haben. Und die Wirkung dieser Tat ist, dass eine ganze Welt umbricht oder dass das in Gang gesetzt wird. Und da fliegen einem sozusagen die Trümmer dieser alten Welt, der seelischen Welt jetzt nämlich in Wahrheit um die Ohren. Und mit dem muss man fertig werden. Und das heißt, man muss sich bewusst sein, auch wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, dass das nicht immer harmlos ist. Das hat große karmische Wirkungen und die sind oft nicht angenehm. Und trotzdem wäre es ein größeres Versäumnis, es nicht zu tun, zu sagen, ja, das Karma will man nicht auch tun, soll es wer anderer machen. Das, ja, ich meine, der Preis ist, dass ich halt eine viel längere Entwicklungszeit auch für mich habe und vielleicht auch die Weltentwicklung zurückhalte dadurch. Weil die Weltentwicklung wird vorangetrieben durch Menschen, die bereit sind, dann dieses Karma auch auf sich zu laden. Und die irgendwann einmal vielleicht so weit sind, dass sie, wenn sie so etwas machen, dann nicht mehr so ein katastrophales Karma auf sich laden. Aber dazu gehören eben ganz hohe Fähigkeiten. So hohe Eingeweihter, der keiner irdischen Inkarnation mehr bedurft hätte, der hätte in der Situation das Richtige machen können, ohne dass also das Karma über ihm zusammenbricht. Und ohne dass diese Zersplitterung in der Seelenwelt passiert wäre. Aber das würde eben bedeuten, dass der Entwicklungsgrad dieses Eingeweihten eben so entsprechend hoch sein muss. Und da sind die meisten noch weit entfernt davon, selbst wenn sie Eingeweihte sind. Das sind also die allerhöchsten Eingeweihten. Das heißt also, im Durchschnitt heißt geistige Entwicklung, ich nehme das auf mich. Ich glaube, jetzt nehmen wir es auf uns. Dass man's, nein, passt schon, ist glaube ich, ein guter Punkt, um einmal Schluss zu machen und das zu bedenken. Ich denke nämlich, dass das schon ein wichtiger Gedanke ist, worüber man sich klar werden muss, also was das eigentlich bedeutet, wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht. Also es ist eben einfach nicht ein Weg jetzt nur zur geistigen Erbauung und zum sich verbinden mit den Göttern und es ist auch nicht nur das Richtige zu tun, sondern es heißt, selbst wenn ich das Richtige tue und es so richtig tue, wie ich es nur tun kann, dass ich trotzdem unter Umständen eine Katastrophe auslöse, die aber unumgänglich ist und die dem Fortschritt letztlich dient, aber die einmal erst durchgestanden werden muss. Und wenn ich es verweigere, es zu tun, kann ich natürlich auch tun, weil eine gewisse Freiheit, die wird ja immer größer, die Freiheit, aber dann halte ich meine Entwicklung und die Entwicklung der ganzen Welt auf. Das ist die Entscheidung. Und das bedeutet aber dann im Endeffekt auch wieder ein sehr schweres Karma letztlich, weil Karma entsteht auch dadurch, dass ich gewisse Dinge nicht tue. Auch das ist eine Wirkung, die ich zurücklasse, nämlich. Weil auch das ist von mir geprägt, wenn ich etwas nicht tue, bewusst nicht mache, was ich eigentlich tun könnte und das versäume, dann lasse ich dadurch auch meine Spuren. Also es ist auch nicht so leicht, dem zu entkommen. Aber wenn ich es bewusst anstrebe und diese Veränderung, von der ich glaube, dass sie in die richtige Richtung geht, mache, kann es aber trotzdem halt oft sehr stark von der Wirkung und sehr, weil es auf einem kurzen Zeitraum sehr komprimiert. Wenn ich ausweiche, bedeutet das meistens längerer Entwicklungsweg und dann verdünne ich das Karma ein bisschen. Also das heißt, es ist zeitweise zumindest oder nicht sofort so schlimm. die Wirkung. Aber dafür ist die Entwicklung auch langsam. Was im Übrigen überhaupt ein Zeichen ist, wenn ich, je stärker ich mich geistig entwickle, desto schneller kommen alle die Dinge an mich heran, die ich karmisch auszugleichen habe. Das ist ganz klar. Wenn ich mir lang Zeit lasse, na, dann schiebe ich es eben auf die lange Bank. Wenn ich sage, ich will mich schnell entwickeln, na, dann kommt von allen Seiten was ich noch aufzuarbeiten habe. Aber man kann trotzdem die Beruhigung haben, es kommt immer genau das Maß, das man gerade noch tragen kann. Das ist immer die Messlatte, da helfen sie uns dabei, das genau auszutüfteln, das kennt man selber noch nicht. Wir wollen zwar, dass es passiert, aber wir haben Assistenten, die das dann richtig durchführen sozusagen, die über uns stehen, weil das könnten wir selber jetzt noch nicht. Wir werden langsam immer mehr in diese Aufgabe einrücken, unser Karma selbst bewusst herbeizuführen. Das heißt, bewusst zu erkennen, was offen ist und bewusst den Ausgleich zu suchen. Das heißt, dann vollziehen wir selber bewusst unser Schicksal. Also in die Zeit kommen wir langsam hinein.
Ist es uns auch möglich zu erkennen an einer Situation, dass das jetzt Abbrennen des Karmas oder
ja, ist, ja, ist ja, so? Ja. Das, und zwar kann das ab sofort eigentlich beginnen, dass man das erkennt. Man wird vielleicht jetzt nicht erkennen, das war in der Inkarnation das und das. Das ist aber uninteressant. Aber man lernt als erstes erkennen, aha, das ist eine karmische Aufgabe, die ich mit dem zu erfüllen habe und durch die Intuition auch hereinkommt, was ich tun muss, um das auszugleichen.
Ja.
Das genügt ja fürs Erste, das ist das Wichtigste, ob ich weiß, ob ich da der Kaiser von China oder wo war, ist ja im Grunde uninteressant. Das ist eher Ablenkung. Also wird auch einmal kommen, dass man dann konkreter zurückschauen kann, aber das ist nicht das Wesentliche dran. Was jetzt wirklich ab sofort beginnen müsste und sollte bei immer mehr Menschen zu erkennen, in Situationen, aha, da ist karmisch was auszugleichen mit dem Menschen und der ist mir so unangenehm, ich kann den nicht ausstehen, den Kerl, und immer wieder taucht er auf, halt, da ist aber was. Da ist ein Schicksal aufzuarbeiten. Und dann kommt irgendwann die Intuition herein, was ich tun muss. Vielleicht eben ganz anders einmal mit so verhalten, als ich es normalerweise tun würde. Da fängt moralische Intuition an. Moralische Intuition ist bereits das im Grunde. Nicht wahr? Das ist moralische Intuition. Moralische Intuition heißt konkret, zu wissen, was tue ich in der konkreten Situation mit dem und dem Menschen? Nicht eine allgemeine Regel, die für eine ganze Gruppe oder für eine Klasse oder für einen Stand oder sonst was gilt, sondern konkret mit dem Menschen, mit dem ich irgendwie durch Schicksal verbunden bin. Die Intuition hereinzubekommen, was muss ich jetzt tun, um das Karma aufzuarbeiten. Das ist eigentlich die moralische Intuition. Und das ist jetzt, hier und heute. Das Geforderte. Wenn das nicht kommt, dann wird es immer schwieriger werden im sozialen Leben. Im Alltag. Und daher ist das wirklich was ganz praktisch im Alltag einfach eine riesen Rolle spielt.
Große Hilfe.
Ja, also eine große Hilfe, natürlich. Natürlich, absolut.
Dadurch, dass Sie das richtig gemacht haben, kann sie auch für andere das Vorbild sein. Das Richtige zu machen.
Ja, sicher. Mal, indem man es tut, wird man auch zu einem Vorbild für andere und lebt es vor. Und das sollte es auch sein. Also ein Vorbild jetzt nur im Sinne von Anregung, weil jeder muss sowieso sein eigenes Karma aufarbeiten. Also jeder muss es wieder ganz anders machen. Aber einfach, das sollte man auch mit der Zeit den Anthroposophen oder den geistig Strebenden eben ansehen, dass in solchen karmisch verwickelten Situationen, also das heißt schicksalsmäßig verwickelten Situationen, einfach ein bisschen geschickter sind als der Durchschnittsmensch. Daran müsste man sie eigentlich erkennen. Das merken da, ja, da sind wieder 5 Leute mit, die kann ich überhaupt nicht. Und ja, wieso gerade die 100.000 andere Leute gibt's, mit die auskommen kann, gerade die 5 setzen sie mir vor die Nasen. Wieso? und warum? Ja, aber wenn ich dann die Intuition finde, wie kann ich mit denen umgehen, die mit die eigentlich gar nicht kann normalerweise, dann dort beweist es. Oder natürlich umgekehrt im positiven Sinne natürlich auch, dass man eine Gemeinschaft von Menschen sich zusammenfindet, die plötzlich gemeinsam etwas tun können, was man als Einzelner nicht tun könnte. Das ist die andere Seite, wo auch eben karmische Verbindungen da sind und es bleibt ja trotz allem immer da, indem wir können zwar das Geistige natürlich in das einzelne Ich hereinholen, aber das schließt nicht aus, dass wir durch eine Gemeinschaft nicht noch Höheres gemeinsam hereinholen können. Nicht mehr so wie es am Anfang eben bei den Elohim auch war, dass sie was Höheres und mehr hineingeholt haben. Also das ist deswegen ja nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, also dort, aber jeder aus seiner Freiheit heraus. Jeder, der sich beteiligt, muss also völlig seine Freiheit wahren. Das ist dann nicht, jetzt werden wir eingeschworen auf irgendeinen Zirkel mit einer Ordensregel und alle haben sich so zu verhalten und so zu denken. Und alle haben jetzt an das und das zu glauben, das ist ein Unsinn. Sondern wo jeder mit seiner Individualität genommen wird und wo man sagt, tun wir was gemeinsam. Der eine ist Christ, der andere ist Mohammedaner, der dritte ist gar nichts in der Richtung und trotzdem tun sie irgendwas gemeinsam. Das kann das Unterschiedlichste sein. Aber jeder aus seiner Freiheit, jeder aus seiner Eigenart, aber trotzdem mit einem Bewusstsein fürs Ganze zu arbeiten. Also solche Gemeinschaften werden immer wichtiger. Auch. Ich meine, das ist dieses Wort des Christus auch nicht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also das heißt, das bietet natürlich dann, aus der Vereinigung dieser Iche, kann ich es jetzt schon schaffen, ein weiteres Tor zu öffnen, als ich es im Moment noch als einzelnes Ich kann. Das Großartige beim Menschen ist, dass wir durch unser Ich überhaupt selbsttätig das Tor öffnen können, aber gemeinsam können wir es noch weiter öffnen. Und das heißt, das ist der nächste Schritt, also sich da zu vereinigen, aber ohne deswegen das eigene Individuelle aufzugeben. Überhaupt nicht. Das ist auch wieder der große Unterschied zu den alten Gemeinschaften. Da ist eigentlich die Individualität, soweit sie überhaupt schon entwickelt war, eben noch sehr wenig in der Regel, aber dann aufgegeben werden musste. Und das heißt eben, wenn ich mich in so einen Mysterienkreis dort hineinbegeben habe und einen Einweihungsweg gemacht habe und mich in diese Priestergemeinschaft irgendwie dann langsam hineingewachsen bin, hieß das im Grunde, ich gebe mein Individuelles auf. Da gilt dann wirklich nur, was eben diese Ordensregel ist. Und der habe ich zu folgen. Und nichts anderes. Da kann ich jetzt sagen, ja, Leidl, ich bringe da einen neuen Impuls hinein und schauen wir doch einmal, können wir das nicht so gescheiter machen? Undenkbar. Ich sage das bewusst so locker in der heutigen Sprache. Also das wäre bei den ägyptischen Mysterien unmöglich, das wäre noch bei den Griechen unmöglich gewesen. Obwohl es da dann schon anfängt. Einzelne, die nicht mehr so wollen. Und damit zerbricht aber dann sehr, sehr schnell auch das Mysterienwesen in Wahrheit. Also dieses Griechische, das funktioniert dann alles in Wahrheit nicht mehr richtig. Also da geht es dann schon sehr ins Individuelle und was aber noch in den, teilweise in den Mönchsorden und so gepflegt wurde, ist dann teilweise schon ein krampfhaft Festhalten am Alten noch. Das ist nicht unbedingt was Neues. Nicht überall, aber vieles, was sich da gehalten hat, ist eigentlich nur so von der Welt abgesondert, bewahren das Alte. Hat auch eine gewisse Berechtigung gehabt, weil man kann jetzt sagen, so jetzt was Neues muss kommen, alles Alte von heute auf morgen weg, so funktioniert es nicht, weil dann steht man zu früh im Nichts, bevor man noch fähig ist, in das Nichts hinein auch wirklich was Neues zu schaffen. Also es bedarf auch einer Vorbereitung. Also es hat auch was Gutes gehabt, aber wenn es zu lange bleibt, dann wird es nicht mehr gut. Also jetzt kommen wir in die Zeit hinein, wo wirklich sehr vehement das Neue herein muss und die alten Dinge, die schon längst weg sein sollten, dann wirklich verschwinden. Das Also da ist vieles ein großes Hindernis noch. Na, werden wir uns das nächste Mal weiter anschauen. Danke. Danke.